Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Wallerflüsterer Podcast. Mein Name ist Benjamin Gründer und ich freue mich, dass ihr wieder reinhört. Einmal die Stamm-Community und der ein oder andere, der neu ist auf dem Kanal, erreichen mich jetzt regelmäßig wieder wirklich einige, ja, Nachrichten, gerade über Instagram, dass die Leute so durch Zufall auf diesen Podcast gestoßen sind, haben sich jetzt verschiedene Sachen dazu angehört, haben sich da bedankt und da will ich natürlich auch hier gleich im Start für die neue Episode da auch nochmal Danke sagen an die Community, einmal natürlich die regelmäßig reinhören und an die vielen Neuzugänge und die das auch feiern und da sage ich vielen Dank, denn ich sehe das überhaupt nicht als, ja, allgemein, dass man da überhaupt Feedback bekommt und so wirklich einige Leute da erreicht. Ich hatte euch schon versprochen, dass wir einen Podcast nochmal machen über die letzte Tour und die war schon sehr speziell, das war Ende Mai bis Mitte Juni und da wollen wir mal reingehen, denn wo ich angefangen habe, ich habe das jetzt gerade hier aktuell vor mir liegen, also bitte wundert euch wieder nicht, wenn es ein bisschen raschelt, bin ich am 16. Mai aufs Wasser und da hat man noch 17,4 Grad Wassertemperatur. Wasser war normal, also auf Null Wasserstand plus minus, also maximal 30, 40 Zentimeter. Wir sind dann raus und das war wieder so hart. Ich weiß nicht, ob ich als erstes mit den nackten Zahlen anfange, weil wenn ich die euch sage, schalten wahrscheinlich viele wieder ab. Denn beim Ansitzangeln, wir gehen so rein, waren es dann insgesamt 19 Tage draußen, also da waren auch Pausen dazwischen, aber insgesamt waren es dann 19 Tage. Und in dieser Zeit, großer Trommelwirbel, waren es 4 gefangene Fische. Beim, und jetzt ist wichtig, Ansitzangeln, stationär fischen. Und dazu kamen dann nochmal 4 Aktionen. Davon war ein Zander dabei und der Rest war Katzenwels. Also ihr seht unterm Strich 8 Aktionen in 19 Tagen. Normal könnten wir jetzt den Podcast schließen. Ihr könnt euch einen neuen Podcast suchen von Profi-Anglern, die ja wirklich was können. Das wäre die erste Option. Oder die zweite Option ist, dran zu bleiben. Und wir klamüsern das mal aus. Denn ich hatte in derselben Zeit mit deutlich weniger Angeltagen 24 Fische beim aktiven Fischen und hatte davon noch 8 verloren. Teilweise sehr große Fische verloren. Also hier seht ihr schon mal im Verhältnis wieder dazu, wie eng das zusammenliegt, einmal wie ich mich selber präsentiere und verkaufe nach außen. Ich hätte jetzt ja sagen können, wir haben hier richtig abgeräumt, haben über 30 Fische in diesen 3 Wochen, wo wir auf dem Wasser waren, ging richtig nach vorne, bla bla bla, bucht eure Tour und so weiter. Ihr kennt das Spiel, die meisten von euch. Aber das ist ja überhaupt nicht mein Ziel, denn mein Ziel ist es, mit euch wirklich Sachen gerade in diesem Podcast zu behandeln, die eben im Videos keinen Platz finden, beziehungsweise auch keine Community, die das überhaupt interessant findet und da ja die Videos dann reihenweise abschmieren, auf Deutsch gesagt, weil das keinen interessiert. Aber beim Podcast ist das ein bisschen anders und ich möchte mit euch mal diesen 16. Mai, wo wir raus sind, dann so Revue passieren lassen, weil wie gesagt, wir waren etwas über 17 Grad, die Tendenzen waren, dass diese ja Tiefdruckphase durch ist, wir kriegen warmes Wetter und dann kam auch wirklich in der Woche drauf schon der Hochsommer in ganz großen Schritten und die Wassertemperatur ging rasant nach oben. Und die erste Handlung, die ich gemacht habe, war aufgrund der Erfahrung in den letzten über 15 Jahren, ich mache ein Naturufer, weil ich diesen Hintergedanken hatte, dass die Fische dort sind zum Laichen, beziehungsweise wenn sie fertig sind, findet man sie noch dort vereinzelt, falls sie schon durch sind, sind sie da weg und so kriegt man da relativ schnell ein Gefühl dafür. Aber wir haben da angefangen, weil das in den letzten Jahren immer ganz gut war und haben dann da einen Platz bezogen, den ich relativ gut kenne, diese ganze Ecke, habe da meine Routen gesetzt und es ist gar nichts passiert. Und dann bin ich am Sonntag, quasi den ersten Tag, wo wir dann draußen waren, mal umhergefahren mit der Echolot-Technik, mit der Live-Technik. Ja, und hatte dann auf einmal ein Bild gesehen, was sich über die ganze Zeit hingezogen hat. Und das war, dass der Platz voll war mit Fisch. Wirklich voll. Teilweise 5, 6 große Fische gleichzeitig auf dem Echolot, also ohne, dass ich da gefahren bin oder so. und teilweise wirklich unmittelbar neben unseren Köder. Das war so erschreckend und dieses Phänomen hat sich jetzt wirklich über die ganze Tour hingezogen. Das ist schon mal der erste große Punkt, der mir dabei wichtig ist. Wir haben geblenkt an Plätzen, die voll waren mit Fisch. Voll. Und dann gehe ich ja immer wieder meine klassischen Schritte durch. Das erste ist, da ich da etwas Pause hatte, quasi von Ende April bis Mitte Mai, und ich mir nie sicher bin, aufgrund der Wassertrübung, aufgrund der Wassertemperatur, was das Wasser vorher gemacht hat und so weiter und so fort, splitte ich das auf. Das heißt, ich habe 6 Routen gesetzt, 3 Unterwasserposen, 3-mal Topwater in verschiedenen Tiefen mit verschiedenen Gewichten, verschiedene U-Posengrößen und so weiter und so fort. Habe das zugestaffelt und wir können das kurz machen. Es ist 3 Tage auf dem Naturufer gar nichts passiert. Ich habe alle Köder genauso hochgeholt, wie ich sie ausgelegt habe. Da war gar nichts, da war noch nicht mal ein Kratzer drauf. Und egal, wann ich dann dahin gefahren bin mit dem Echolot, ich habe da immer Fische gesehen, also richtig krass. Und da habe ich ganz schnell wieder gezweifelt. Und an was habe ich gezweifelt? Ich sortiere dann natürlich aus, an was kann das liegen, dass ich da keinen Biss bekomme. Und ich war mir relativ schnell klar, es kann nur an den Ködern liegen, weil ich kannte diesen Platz. Ich wusste, was ich dort in den vergangenen Jahren schon fangen konnte mit Gästen. Ich wusste durch die Fangbücher, dass die Bedingungen fast identisch waren mit dem Jahr zuvor. Dann habe ich natürlich gewusst durch die Echolotechnik, dass ich ganz aktuell Fisch da habe und dann sortiere ich aus, woran kann das liegen. Und viele Sachen, die wir uns immer so, ja, wie sagt man das so schön, selber einreden, um uns das so ein bisschen für uns plausibel zu machen, das ist der Angeldruck, das sind halt keine Fische. Was weiß ich, da fallen euch sicherlich selber auch 1000 Gründe ein, die man immer vorführen kann. Aber die konnte ich alle relativ schnell an ACTA legen. Einmal durch die Fangbücher, durch das Echolot, wie auch immer. Und das Einzigste, was diesmal anders war, waren die Köder. Und wir hatten durch das Camp kleine Spiegelkarpfen bekommen. Hauptsächlich Spiegelkarpfen, waren auch Schuppenkarpfen dabei. Aber das waren so die Köder, die in den aktuellen Fall da verkauft wurden. Die haben wir natürlich auch genutzt und da war ich mir relativ schnell sicher, okay, das kann nur an den Ködern liegen. Was macht man dann? Man holt sich noch Aale, hat die da ja organisiert für einen wirklich hohen Preis, das muss man gleich dazu sagen, also nicht günstig. Und ich hatte in den vergangenen Jahren wirklich immer gut gefangen mit Aal. Gerade in dieser Phase auch. Das ist ein Köder, der viele Vorteile hat. Aber wenn es nicht sein muss, würde ich ihn auch nicht nehmen, muss man auch so klar sagen. Aber in dem aktuellen Fall war ich mir relativ klar, das liegt eigentlich nur am Köder. Dann haben wir die organisiert und das kann ich auch abkürzen. Das Einzigste, was ich auf Aal gefangen habe, waren Katzenwälze. Das war das Einzigste. Da hatte ich nicht eine Walleaktion. Das haben wir relativ schnell dann wieder an ACTA gelegt, also insgesamt dann 10 Tage. Und nach den ersten Tagen auf diesem Naturufer, wo auch selbst dann das Wechseln der Köder nicht wirklich was gebracht hat, haben wir gesagt, okay, wir moven und dann move ich eben auf einen vermuteten Fressplatz. Auf eine Sandbank mit einem coolen Abriss habe ich einen gefunden, der relativ neu war. In der Form kannte ich den gar nicht, habe da die Routen gesetzt und hatte dann Eschen organisiert, also mehr Eschen gefangen mit der Rute und hatte dann auch wieder 3 Topwater-Routen gesetzt über Stöcke in den Abriss hinein, in dem Hintergedanken, dass die Fische vielleicht durch das Laichen eben auf diesen Laichplätzen gar nicht zu animieren sind zum Beißen, gar nicht. Hat man auch sehr schön gesehen beim Live-Angeln, ja, wir haben da Fische dann gehabt, aber die waren wirklich brutal zickig, richtig heftig und ja, es ging einfach nicht wirklich. Also es war nicht so, dass ich gesagt habe, ich fahre jetzt raus und bringe da jeden schnell am Fisch. Waren teilweise über mehrere Stunden auf Fisch drauf und ab und zu hat man da mal so ganz kurze Anfasser bekommen, also wirklich ganz kurz, aber da jetzt große, heftige Aktionen waren relativ selten. Aber das war das Einzige, was uns wenigstens noch Fisch gebracht hat. Und deswegen habe ich gedacht, okay, vielleicht sind die dann nachts auf einer Sandbank unterwegs. Und zum anderen sage ich dazu immer gerne, Motivationsmove. Und was meine ich damit? Ich muss natürlich auch den Gästen immer signalisieren, allein durch mein Handeln, dass ich will, dass die Fisch fangen. Wenn ich zu denen jetzt einfach sage, wir bleiben sitzen und gucken halt, was passiert, da kommt sehr oft so eine Stimmung rein, naja, die Tour ist quasi schon abgeschrieben. Und allein durch Moven, durch neue Plätze, wie auch immer, kann man da die Motivation immer wieder so hochholen, kurz bevor sie dann kippt. Ja, und das habe ich dann auch gemacht. Sandbank kann man auch relativ schnell abkürzen, außer ein Megazander auf eine Unterwasserpose ist da wirklich auch gar nichts passiert, auch über mehrere Tage hinweg. Und dann zum Ende der Tour bin ich umhergefahren und hatte in der Zeit, und diese Geschichte möchte ich gerne mit euch teilen, auch wieder viel Kontakt über Instagram, weil ich eben durch diese Stories und so dann auch die Leute erreicht, die dann aktuell auch am Wasser sind, wie auch immer. Und da hatte ich unter anderem meine Bauchschmerzen gegenüber diesen Karpfen geäußert, dass ich eben davon ausgehe, dass es an dem Köder liegt, dass wir auf diesen Plätzen keine Bisse hatten. Und da wurde mir geschrieben, dass das Quatsch ist. Ja, da war jetzt ein Team draußen und die hatten drei Fische in der zweiten Nacht, dritte Nacht oder insgesamt in den ersten zwei Nächten irgendwie so bis über 2 Meter. Also an den Karpfen kann es nicht liegen, weil die gehen. Also das ist definitiv Quatsch, was ich da erzähle. Übertrieben gesagt, ich spitze das ein bisschen zusammen, um das für euch mehr transparent zu machen. Und das fand ich wieder so krass. Ich habe mir dann die Infos zusammengesammelt, wie die Fisch fangen. Und die haben dann auch in den Naturufer geangelt und so weiter und so fort. Hatten gleich da, wie gesagt, drei Fische in den ersten Tagen. Und dann war es aber ruhig. Ich habe dann nur diese paar Nachrichten gekriegt und zum Ende der Tourwoche hin haben die mir dann wieder geschrieben, weil ich dann einen Post gemacht habe, wie wir drillen, wie wir aktuell Fische fangen. Und dann habe ich geschrieben, naja, ihr habt doch so gut abgeräumt. Und dann schreiben die mir, ja, das waren die einzigsten Fische, da ist gar nichts mehr passiert. Und dann weiß ich natürlich A, wo die sind und ich weiß dadurch auch B, was die anderen fangen, weil ich frage die dann natürlich, sage ich, und bei euch im Camp, was wird denn gefangen? Und da waren die meisten in dieser Zeit bis dahin ohne Biss. Da ging gar nichts. Und das war wieder so ein Paradebeispiel davon, wie sehr Nachrichten beziehungsweise auch Social Medias Bilder verzerren, die so gar nicht da sind. Denn hätten die geschrieben, in Mitte der Woche, wie auch immer, machen einen Post fertig, ist dann egal, ob das von einem Guide kommt, von einem Campchef, nur von einem einzelnen Gast und schreiben, geht richtig gut ab, Laichzeit ist Beißzeit und posten dann diese Fische, fehlen alle anderen Informationen da rundherum. Und das erste ist, wie viele Teams sind in derselben Zeit draußen, wie viele Fische wurden insgesamt gefangen und so weiter und so fort. Und auf einmal wird ein ganz anderes Bild erstmal sichtbar, weil ich auf einmal wusste, einmal in der Station, wo ich war, dass relativ viele Teams draußen waren, ich wusste, dass fast gar nichts gefangen wurde. Es wurde gefangen, ein Megastör. Das war auch wieder so eine komische Sache, die ich nie verstehe. Könnt ihr mir auch gern was dazu schreiben. Es wurden jetzt in dieser Tourwoche 3 Störe gefangen, über 2 Meter. Ich glaube bis Mitte 2030. Ja, und im Rest vom Jahr, wo teilweise viel mehr Angler am Wasser sind, passiert das nicht. Ist das immer Zufall? Wie kommt sowas zusammen? Also das würde mich selber interessieren. Klammer auf, die 3 Störe kamen nicht bei einem Team, sondern bei verschiedenen Teams am verschiedensten Spots. Das sind teilweise 8 Kilometer dazwischen. Also die Teams haben nichts untereinander zu tun und da angelt natürlich keiner auf Stör. Also das ist der blanke Zufall. Das wäre wie, als wenn wir jetzt jeder Zander gefangen hätten beim Wallerangeln. Ich hatte zwar mal einen drauf, das passiert einmal im Jahr, hängt da irgendwo einer drauf. Die sind dann immer zwischen 90 bis 1 Meter relativ kontinuierlich, gerade in dieser Jahreszeit. Also das habe ich schon viel gehabt bis Mitte Juni in diesem Zeitraum. Und von daher, das fand ich jetzt gar nicht so außergewöhnlich, aber diese Störe fand ich wieder so krass, weil ich eben diesen Kontakt habe, dann wirklich über viele Flusskilometer hinweg was gefangen wurde. Und das Einzige, was halt wieder war, dass dieses Bild so verzerrt wurde, einmal durch dieses Aktivangeln, dass jeder denkt, da brennt die Hütte, 15 Fisch am Tag, auch wieder hier überspitzt dargestellt, aber ich will euch das immer wieder so ein bisschen vor Augen führen, weil die meisten von euch eben zwar Social Media konsumieren, aber eben nicht diese Background-Informationen haben. Und die Background-Informationen sind dann halt, dass man ein paar Fisch da fängt, wirklich sich den Allerwertesten aufreißt und auf der anderen Seite ganz viele Teams in derselben Phase nicht einen Biss hatten. Gar nicht. Und das ist leider auch ein Stück der Wahrheit, die da dazugehört. Ja, und dann war das im Prinzip so, dass die Sandbank nicht ging, Naturufer ging nicht und dann habe ich halt eine Steinpackung gemacht. Das fand ich wieder ganz interessant und habe dann ja über tiefen Wasser flach geangelt. Und warum mache ich das? Ich habe das in diesem konkreten Fall nicht gemacht, weil ich wusste, dass da Fische sind, sondern ich habe das gemacht, weil ich wusste, dass die Steinpackung immer ein guter Spot ist, wenn die Fische nirgendwo anders so richtig unterwegs sind, weil die liegen dann da drinnen. Also es ist ein vermuteter Stammplatz, so eine kleine Rinne mit so kleinen Querströmungen und so weiter, war über ganz viele Jahre schon immer ein produktiver Spot. Und dann habe ich gesagt, okay, wir machen das, aber wir fischen immer wieder zwei Routen, mindestens Topwater über tiefem Wasser. Das war dann, ja, der Versuch, und das mache ich dann halt immer deshalb, auch hier wieder dieser Motivationsmove, was ich am Anfang schon hatte, weil wir hatten bis Mittwoch im Prinzip nicht einen Fisch auf der Habenseite beim Ansitzangeln. Und dann habe ich das gemacht und dann kommen in der ersten ja Angelstunden, ich glaube 4 Aktionen oder 3 Aktionen, und hier seht ihr schon, wie viel das dann waren im Verhältnis zu den ganzen 3 Wochen. Und da kamen auch relativ kurz hintereinander 2 coole Fische, die man da fangen konnten. Einen auf die Unterwasserpose, auf dem vermuteten Stammplatz, aber eben halt auch ein Tief über tiefen Wasser flach, so rum ist richtig, die ich umgelenkt habe mit Oberflächenposen. Und das fand ich wieder so krass. Ich hatte dann so mein Aha-Erlebnis, habe gesagt, okay, die zweite Tourwoche brauche ich Strukturen, die ähnlich sind. Und dann ist wieder das eingetreten, was ich die ganzen letzten 2 Jahre, zieht sich dieses Phänomen schon hin, und das ist eine Tour ins Laufen zu bekommen. Wir hatten dann quasi von Mittwoch auf Donnerstag, unsere vorletzte Nacht, diese Fische beim Ansitzangeln, dass ich gedacht habe, okay, ich muss eben so angeln und dann fängt jeder noch seinen Fisch. Es ist nicht viel, aber es passiert wenigstens irgendwas. Und dann kann ich das relativ schnell wieder abschließen. Die letzte Nacht auf diesem Platz geblieben, ist wieder gar nichts passiert. Und das ist so ein Phänomen, seit über 2 Jahren begleitet mich das. Und ich weiß, dass das viele andere auch begleitet, dass ich Plätze habe, wo ich hingehe, teilweise 5 Fische gefangen habe, bleib sitzen und es passiert gar nichts mehr. Und das ist so auffällig und ich kann euch nicht sicher erklären, womit das zusammenhängt. Sind es die Bestände an sich, dass diese früher größer waren, dass eben mehr Fische über diese Fressplätze dann gezogen sind? Fange ich im Prinzip jetzt nur noch die, die dort eh unterwegs sind? Das ist so ein erster Punkt, wo ich gedacht habe, das könnte vielleicht sogar sein, dass dieser Bestand in der Form nicht mehr da ist. Auch bei sehr großen Fischen ist mir das aufgefallen. Wir hatten im Frühjahr zum Beispiel einen wirklichen Run mit Fischen der 240-Klasse und da waren auch welche doppelt dabei. Und dann andere Teams haben auf demselben Spot auch Fische gefangen in dieser Klasse und das sind relativ sicher dieselben. Auch eine interessante Geschichte dazu, da hatte ich einen Fisch der 250+. Und rein zufällig haben den auch andere Angler gefangen, bei denen er dann 260 war, in einer ganz kurzen Zeit. Und das ist auch immer wieder, ich werfe das den Leuten nicht vor, dass die das mutwillig machen oder so, aber mir ist dann halt wieder aufgefallen, der kann nicht innerhalb von, da waren glaube ich 8 Monate dazwischen, also vom einen Herbst quasi zum nächsten Frühjahr, im Prinzip gute 8 Zentimeter drauflegen, das würde er nicht machen. Oder ich sag mal, es waren ziemlich genau 6 Zentimeter. Und das ist aber nicht dem geschuldet, dass die Leute falsch messen oder so, sondern die messen eben so für sich und dann kommen unterschiedliche Längen raus. Und bei den einen ist der Fisch 241, bei den anderen ist er 238 und bei den einen 244. Und auf einmal hat jeder das Gefühl, das sind 3 verschiedene Fische. Und wenn ihr viel Zeit an solchen Revieren unterwegs seid, fällt euch das irgendwann auf. Und ich weiß es definitiv von, ja, 2 sehr großen Fischen dieses Frühjahr, dass die doppelt kamen bei uns. Doppelt. Und deswegen hatte ich immer so das Gefühl, wenn ich einen Platz hatte, dass ich die Fische dann dort fange, die da aktuell unterwegs sind. Und das war's dann. Die sind dann verbrannt, die sind gehakt. Dann sind die eben in der Nacht drauf nicht mehr fangbar. So war meine Theorie. Ob die sich bestätigt, das kann ich euch nicht sagen. Aber das ist definitiv ein Phänomen, was mir nicht nur in dieser Tour passiert ist, sondern wirklich die letzten 2 Jahre extrem aufgefallen ist. Normal war das früher sogar so, dass ich einen Platz hatte, wo die erste Nacht 1-2 Aktionen kommen, dann wusste ich, der ist gut, der Platz. Und wenn die Bedingungen konstant sind, kann ich da sitzen bleiben, weil dann immer irgendwas passiert. Und da kommen mal die Fisch und so weiter. Und das passiert fast gar nicht mehr. Ist extrem auffällig. Ich habe hier wieder mein Tagebuch dazu. Ich habe mir viele Notizen da gemacht, weil mir das echt den Kopf zermartert. Und ich kann es bisher erstmal darauf runterbrechen. Meine Vermutung dazu ist, dass die Bestände nicht mehr so sind wie eben vor 10 Jahren. Das ist ein Phänomen, was ich mit euch gerne teilen möchte. Wie gesagt, ob das so ist, weiß ich nicht. Aber ich möchte das mit euch auch teilen, weil mir ja gesagt wurde, wie mit diesen Karpfen, dass das nicht an den Karpfen liegt als Köder. Und ich konnte dann in dieser ersten Tourwoche eben das auch nicht bestätigen, denn wir hatten Aale organisiert, wir haben mit Meereschen geangelt und wir hatten mit Karpfen geangelt und in der Steinpackung waren die einzigsten Rute, die Bisse gebracht haben, waren einmal die Aale, aber da waren Katzenwälse und die Waller, die wir fangen konnten, kamen auf Karpfen. Also wurde auch diese These an ACTA gelegt. Und das sind halt auch immer wieder so Sachen, ich habe da eine Vermutung, wie eben jetzt mit diesen Plätze am Laufen zu kriegen oder ans Laufen zu bekommen, wo ich jetzt eine Vermutung habe, ob das dann so ist, werden die nächsten Jahre hoffentlich zeigen. Aber ich teile die immer gerne mit euch transparent, weil ich auch sehr viel Feedback dazu immer bekomme von der Community. Und falls ihr diese habt und ihr wart am Grande Fiume Po in den letzten 2 Jahren angeln und habt einen Platz gehabt, könnt ihr mir mal gern sagen, wenn ihr mal zum Beispiel 5 Tage an einem Platz gesessen wart, ob der konstant 5 Tage läuft. Hatte ich lange nicht mehr, wirklich lange nicht mehr. Und wenn ich das hatte, auch hier gleich wieder, waren es an komplett anderen Revieren. Also zwar am Po, aber nicht eben am Mittellauf. Auch dazu werde ich sicherlich mal einen Podcast machen, weil ich mir viel angeguckt habe und da erreichen mich auch ganz viele regelmäßig dieselben Fragen, wo soll man hinfahren, wo der Angeldruck nicht so hoch ist. Und da habe ich viel Erfahrung gesammelt. Da können wir gerne auch mal einen Podcast dazu machen. Aber für all diejenigen unter euch, die da Erfahrung gesammelt haben oder ähnlich wie bei mir auf dem Platz, habt da 2, 3, 4, 5 Fische gefangen und seid dann sitzen geblieben. Und dann, wie ist es weitergegangen? Das würde mich echt mal interessieren. Bei mir waren das die letzten 2 Jahre immer dieselben Verhältnisse. 0. So einfach kann es sein. 0. Fakt ist auf jeden Fall, die erste Tourwoche war dann rum und durch dieses Wissen, dass das der einzigste Platz war und Struktur, wo was passiert ist, habe ich mir gleich für die Tourwoche 2 einen komplett anderen Plan rausgesucht und der war eben, eine Struktur zu finden, wo ich zum einen Schatten hatte am Ufer. Ja, das war dem geschuldet, dass da Stammgäste von mir sind. Da wusste ich, da muss das für die passen, weil da fällt dann sonst komplett die Stimmung. Da ist eine Frau dabei. Wenn die ins hohe Gras muss, Naturufer, das geht nicht. Da kriege ich dann auf die Lichter. So, dann brauche ich einen Platz, wo natürlich idealerweise auch mal ein Fisch beißt. Ich brauche Schatten, ich brauche Sand. Ich brauche relativ kurze Wege zum Camp, weil die regelmäßig dann einkaufen wollen, kühle Sachen aus dem Kühlschrank holen und so weiter. Und in der Tourwoche 2 war es dann halt so, dass der Sommer in großen Schritten Einzug gehalten hat und da war der Schatten auch Gold wert, also ich habe das dann selber sehr genossen. Und wir hatten einen Platz bezogen, wo ich mindestens eine Rute so angeln konnte, dass ich über, ich sag mal, tieferen Wasser überhaupt flach angeln konnte. Und das fand ich wieder so krass. Ich habe dann diese Ruten gesetzt in den Hintergedanken, das hatte ich gleich von Anfang an gesagt, wir gehen tagsüber aktiv angeln. Die anderen bleiben quasi sitzen, dadurch kann ich immer einen mit rausnehmen und sitzen das auf diesem Platz aus. Einfach, um das zu probieren. Und dann sind wir da hin auf dem Platz, haben die Ruten gesetzt. Erste Nacht natürlich, wie immer, oder wie in dieser Phase, so muss man es leider sagen, nichts passiert. Und am Mittag, quasi nachdem eine Nacht rum war in der zweiten Tourwoche, kommt mittags auf diese Topwater-Rute ein Biss. Cooler Fisch haben wir da gefangen, im strahlenden Sonnenschein. Und dann kam als allererstes bei mir die Befürchtung hoch, dass es nur an dem Beißfenster liegt, dass die vielleicht eher tagsüber dann unterwegs sind. Und deswegen war ich da eh guter Dinge, weil wir ja von Anfang an gesagt haben, wir bleiben da sitzen. Und ich kann es euch mal ganz kurz hier zusammenfassen, weil ich es ganz aktuell da vor mir liegen habe. Nach diesem Fisch ist genau 9 Tage am Stück nichts passiert. 9 Tage. Und da waren auch wieder Platzwechsel dabei, da waren Teamwechsel dabei, weil ich natürlich auch eine neue Tourwoche hatte. Aber Ansitzangeln ist 9 Tage nach diesem Fisch gar nichts passiert, egal was ich gemacht habe. Und da waren viele Sachen dabei, wo ich wirklich Fische auch wieder gesehen habe, richtig gesehen an der Oberfläche, die zwischen unseren Köder, auf Deutsch gesagt, umhergeschwommen sind, aber eben keine Bisse beim Ansitzfischen. Und in derselben Phase ging das auf einmal los, dass ich gemerkt habe, dass die juckig wurden. Und was meine ich damit? Während die ersten Tage mit der Live-Technik ich zwar jedes Mal bei jeder Ausfahrt brutal viel Fisch gesehen habe, war es aber fast unmöglich, einen Biss zu bekommen. Also die waren so zickig, so ganz kurz drauf, Schnur genommen, wieder weg. Und auf einmal hat sich das gedreht und zum Ende der zweiten Tourwoche im Prinzip ging das los, dass man gemerkt hat, man fährt dahin, Köder runter, boom, voll drauf. Teilweise im Bleikopf mitgefressen. Und da ging das dann los, dass ich gewusst habe, hier jetzt Gas geben, da fängt jeder Fisch. Und das habe ich dann auch gemacht. Und war eine coole Fischerei, viele coole Fische dabei. Hatte 3 Fische, die von außen gehakt waren. Das fand ich auch interessant, weil ich das mit dem Live beobachtet habe. Da waren teilweise mehrere Fische und ich habe dann immer die Köder quasi über die Fisch drüber gehoben. Und da war einer dabei, der kam wie rüber geschossen und hat mit dem Schwanz drauf gehauen. Das hat man richtig gesehen. Leider ist das dann immer so schnell, dass ich euch das nicht filmen kann auf dem Echolot. Aber der hat das Ding richtig verschlagen. Also das war echt eine krasse Situation. War auch 1,70 Meter Fisch. Der gibt natürlich dann richtig Gas, wenn man den am Schwanz gehakt hat. Den hatte ich dann auch selber drauf, wo ich allein noch mal eine Stunde draußen war. Ja, eine krasse Situation. Und ansonsten konnte ich da auf Deutsch gesagt dann jeden mitnehmen. Und wir haben dann so oder so unseren Fisch beim aktiven Angeln gefangen. Aber beim Ansitzangeln ist so gut wie nichts passiert. Und wir haben auch da wieder diese verschiedenen Strukturen gemacht. Wir haben Sandbank gemacht, wir haben Naturufer gemacht und so weiter und so fort. Und auch wieder in diesen Naturufer, wir haben Fische gesehen an der Oberfläche. Also nicht mit einem Echolot, wirklich nachdem Ruhe eingekehrt war, nach dem Rutensetzen gesehen. Und du bekommst einfach keinen Biss. Du holst, ja, nach guten 16 Stunden 6 Ruten genauso hoch, wie du es ausgelegt hast. Sauber alle Köder, sauber und fit. Und das war wieder so, boah. Der hat bös gesessen, dieser Blenk über so viele Tage dann hinweg. Und dann denke ich ja immer, ich habe ja früher so viel in dieser Jahreszeit geangelt. Ich habe da viele Guidings gehabt und ich kann mir aktuell nicht erklären, warum das so ist. Ich weiß nur, dass wir ja früher losgefahren sind, zur selben Jahreszeit. Ich habe da teilweise noch alte Videos auf meinem YouTube-Kanal, wo wirklich, auf Deutsch gesagt, das Wasser gebrannt hat. Also wo man mal teilweise 6, 7 Fisch nachts fangen konnte, weil das immer normal eine coole Phase war. Die Fische im Fertig mit Laichen, die Wassertemperatur ging rasant nach oben. Und wir hatten dann zum Beispiel an dem 3. Juni 24,8 Grad schon. Also ihr seht, wie schnell das dann hochgegangen ist. Und zum Schluss der Tour schon 27 Grad Mitte Juni. Und das war wirklich dann rasant. War richtig Sommer dann da draußen. Wasserstand ist jeden Tag gefallen. Deswegen auch immer strategisch günstige Plätze gesucht. Auch mit diesem Topwater-Angeln über tiefem Wasser, wo ich das dann überhaupt umsetzen konnte. Und das hat soweit alles erstmal gepasst, die Strategie im Kopf, dass ich dann wenigstens noch, selbst wenn der Wasserstand sich ändert, überhaupt die Option habe, da zu angeln. Das ist alles aufgegangen. Es ist auch aufgegangen, dass da Fische am Platz waren, aber wir haben keine Bisse bekommen. Gar nichts. Und das finde ich so ein krasses Phänomen, ohne konkret zu beantworten, womit das zusammenhängt. Das weiß ich nicht. Ich bin mir da wirklich unsicher. Denn wie gesagt, ich habe selber gerne in dieser Jahreszeit geangelt. Gerade dieser Punkt, wenn die das erste Mal fertig sind mit Laichen und die gehen dann los, gerade über die Sandbänke, Stöcke laufen. Ein cooles Angeln ohne Schlauchboot, einfach nur mit der Badehose. Hat mir immer viel Spaß gemacht. Und das ging und geht leider gar nicht mehr. Also ich weiß nicht warum. Ich bin mir da ziemlich unsicher. Ich habe auch keine wirkliche Theorie, woran ich das festmachen könnte mit diesen Plätze ins Laufen bekommen. Da habe ich eine Theorie, die habe ich euch geteilt, dass ich denke, dieser Bestand ist deutlich kleiner, wie wir mittlerweile denken. Und ich mache das auch an diesen Live-Annen fest. Und das hängt sehr oft damit zusammen, dass ihr mit dieser Live-Technik, wenn ihr woanders zum Beispiel unterwegs seid, wie eben nicht in Buhnen, in Brücken oder in gewissen Naturufern, dass ihr so gut wie gar nichts seht. Das ist wie, als ob der Fluss ausgekehrt ist. Da gibt's so viele Bereiche. Ich mache dann ja auch teilweise große Strecken mal, die keine Fische bringen. Und dann fahre ich auf einmal an eine Brücke und da stehen 50, 60 Fisch teilweise, egal an welchem Pfosten man da fährt. Und das finde ich so krass. Auf der einen Seite, dass dieses Thema Angeldruck in meinen Augen mittlerweile komplett gestrichen ist, den gibt's einfach nicht. Denn wenn's Angeldruck geben müsste, wenn es den geben würde, so rum, wird es ja diese Fische als erstes da rausziehen. Denn auch jetzt wieder in dieser Phase, ich habe es selber gemacht, habe da gut gefangen, aber eben halt auch viele andere Teams, andere Guides, wie auch immer. Die werden konstant belagert, konstant befischt und da kommen auch konstant Fische raus. Und wenn es den Angeldruck geben würde, wären die dort als erstes weg. Dann würden die sich eben auf eine Sandbank stellen mit 2 Meter Wassertiefe, wo die eben so gar nicht angeangelt werden könnten. Das sind immer wieder so Sachen, was mir so extrem auffällt. Und das weiß ich nicht, womit das zusammenhängt. Also dieses Thema Angeldruck, was wir uns immer so schön geredet haben, dass das nur daran liegen kann. Nein, würde ich überhaupt nicht mehr unterschreiben. Denn du releasest den Fisch, der geht dahin. Und wie gesagt, mir ist es selber passiert. Ich habe denselben Fisch ein paar Tage später unmittelbar am selben Spot wiedergefangen. Ja. Das ist sehr, sehr auffällig und ein Großteil dann von den anderen Spots waren wie leergekehrt. Wie leergekehrt. Das ist so selten gewesen, überhaupt da Fisch zu fangen. Und wenn, dann waren es Minis, richtige Minis, also mal 60, 80 Meter Baller. Aber dass ich da mal eine Schule von sehr großen Fischen irgendwo noch da mal, ich sag mal, in so Niemandsland sehe oder finde, gar nicht. Das sind alles so Sachen, die ich euch hier definitiv mit reinbringen wollte, denn diese Tour war wie immer dann auf der einen Seite hart, weil man es eben nicht geschafft hat, beim Ansitzangeln das Ding ins Laufen zu bekommen. Bei diesen aktiven Fischen habe ich dann gewusst, okay, wenn ich das mache, ich muss das jetzt machen, obwohl es nicht primär meine Zielsetzung war, das umzusetzen, weil normal habe ich das immer strikt getrennt. Also entweder mache ich eine Vertikaltour oder eine Ansitztour. Aber ich habe jetzt halt gemerkt, wenn ich es nicht mache, kostet mich das Fisch. Und deswegen war ich im Verhältnis zum Ansitzangeln viel weniger draußen und hatte trotzdem regelmäßig Fische im Boot. Leider einen richtig großen verloren, klar, auf einer Vertikalroute wie die EvoCat, da ist halt ein 240 Fischen Endgegner, ein absoluter Endgegner, schon beim Ansitzfischen, klar, aber da ist eben das Gerät alles ein bisschen stärker und meistens kriegt man diese Urwucht gerade nach dem Biss eben nicht direkt so zu spüren, wie eben bei diesen Ansitzangeln. Ja, so definitiv ein in der Klasse, haben wir leider verloren, aber ansonsten waren viele coole Fische dabei, die wichtig sind. Von 1,70 Meter, sag ich mal, bis zur 2 Meter Klasse, 1,60 Meter waren da die meisten. Und von daher, die waren wichtig und die haben mir so ein bisschen auf Deutsch gesagt den Arsch gerettet. Aber ich fand es wieder so krass, weil ich fange jetzt an, mit meinen Kunden digital zu arbeiten. Also dieses Baller-Coaching. Die ein oder anderen haben es von euch mitbekommen, dass ich das jetzt anbiete. Und da möchte ich da mal die Brücke schlagen, weil das eben, wenn ich euch diesen Tipp geben kann, hier wieder am besten zu sehen war. Und das war, dass man eben nicht nur wissen muss, dass es verschiedene Angeltechniken gibt, sondern dass man diese auch ein Stück weit umsetzen kann, dass man fit da drin ist, auf Deutsch gesagt, dass man diese Facetten vom Ballerangeln beherrschen muss. Denn es hat alles seine Phase und seine Situation und Bedingungen. Mir ist das jetzt ganz aktuell bei meinen ersten Kunden beim Coaching aufgefallen, dass wir Plätze analysiert haben, die Montagen, wo legt man die hin, so und so. Und ganz nebenbei, nachdem man dann am Wasser war, erfährt man dann, ja, übrigens das Altwasser hinten dran, das hat jetzt 18 Grad, der Fluss ist von 16 runter auf 12, weil es so viel geregnet hat und es passiert einfach nichts. Und in den Altwasser, da haben wir letztes Jahr ganz gut gefangen beim Klopfen, ungefähr zur selben Zeit. Und das ist was, was mir immer wieder aufgefallen ist. Zum einen, dass die Leute, teilweise passiert mir das selber, also das ist nicht negativ gemeint, aber wie so ein Brett vom Kopf hat. Dass man dann denkt, na gut, ich habe jetzt gesagt, wir gehen auf Deutsch gesagt Sandbank angeln, warum funktioniert das nicht? Braucht eine andere Sandbank. Das ist Quatsch. Wenn, dann move ich eben nicht 5 Kilometer auf die nächste Sandbank, die dieselben Strukturen hat, weil wenn das geht, ziehen die Fische auf diesen Strukturen, unabhängig davon, wo die sind. Das ist immer wieder das Erste. Also sich selber nicht so geißeln, dass man dann sagt, ich habe jetzt aber gedacht, die Fische sind im Naturufer, weil Laichzeit ist und dann bleibe ich da sitzen oder weil ich so sehe, eben in Echolot, dann muss ich weitergehen und eben was anderes machen. Und das Zweite ist, wenn ich eben dann diese Informationen habe oder mir die selber zusammensammelt, dass es Gewässer gibt, Gewässerstücken, andere Gewässertypen, die in der unmittelbaren Nähe sind, die eben von den Situationen und Bedingungen zur selben Zeit viel effektiver zu befischen sind, dann muss ich eben das machen. Weil das kann jetzt sein, das ist so ein Klassiker. Man hat sich jetzt festgelegt auf das Wochenende. Man geht da raus, hat alles analysiert, alles optimiert, die Montagen angepasst und so weiter. Hat jetzt am Wochenende gefischt auf diesen Spot am Fluss. Ist aufgefallen, dass der Fluss im Wochenverlauf von 14 Grad runter auf 12 ist, weil es so geregnet hat. Der Fluss ist etwas gestiegen und ist braun geworden. Ja, das müsste doch gut sein. Ja und nein zugleich. Das kommt drauf an, wann dieser Wasseranstieg kommt. Im Herbst kann das top sein oder im Hochsommer wahrscheinlich fast eine Fanggarantie, weil die dann losgehen. Aber im Frühjahr komplett das Gegenteil. Weil die Fische natürlich schon einen hohen Stoffwechsel hatten und es ist ein Riesenunterschied, ob der Fluss von 6 Grad auf 9 hoch geht, wärmer wird oder eben von 14 auf 12 runter. Weil die Fische vom Stoffwechsel her schon auf Go waren und auf einmal kriegen die da wie einen Kälteschock auf Deutsch gesagt und machen gar nichts mehr. Ziehen sich erstmal zurück, liegen ganz oft in diesen Situationen direkt in Strukturen drinne, unter Wurzelwerk, unter spülten Ufern, Röhren, wie auch immer, dass man die noch nicht mal mit dem Echolot dann sieht und brauchen dann erst wieder eine gewisse Anlaufzeit, wo die unterwegs sind. Und dann muss ich eben dieses Wissen haben, wo es dann zur selben Zeit effektiver ist, meine Zeit überhaupt zu verbringen. Das ist das, was mir bei diesem Waller-Coaching jetzt als erstes wieder aufgefallen ist. Und dafür mache ich das ja, um die Leute da wirklich fit zu machen, dass sie die Zeit, die sie nun mal haben, effektiv nutzen. Weil das Phänomen ist jetzt, wenn arbeitstechnisch, familientechnisch, das jetzt so ist, dass ich eben mal 8 Wochen nicht raus kann und dann habe ich das noch im Kopf. Ah, der Benni hat ja gesagt, ich soll dann klopfen gehen, dann gehe ich an das Altwasser 8 Wochen später oder 6, das ist vollkommen egal. Und auf einmal ist dort die Wassertemperatur hochgeschossen auf 26 Grad, weil es ja so warm war die letzten Tage, ist ja brutal zur Zeit mit über 40 Grad. Und ich gehe dann da klopfen und wundere mich, dass da gar nichts passiert, dann hängt das halt meistens damit zusammen, dass diese Bedingungen dann dort so schlecht sind, dass ich eher dann wieder am Fluss viel bessere Chancen gehabt hätte, einen Fisch zu fangen. Das fällt mir da immer wieder auf und das möchte ich euch nochmal hier wirklich mit auf den Weg geben. Nagelt euch das selber nicht so fest, sondern diese Option müsst ihr alle kennen, wenn ihr konstant regelmäßig Fisch fangen wollt. Und das Zweite ist, was ich selber erlebt habe, es bringt euch dann auf Deutsch gesagt nichts, wenn ihr dann einmal Geld ausgebt und kauft euch dann diese Technik und könnt das aber technisch erstmal nicht umsetzen. Und da ist mir das jetzt wieder aufgefallen, weil ich jemanden kennengelernt habe, wo ich erst gedacht habe, das wäre auf Deutsch gesagt ein Guide, weil der 1000-mal besser ausgerüstet war wie ich, also wirklich vom Allerfeinsten, da kann man nur neidisch werden. Und dann habe ich mit denen kurz einen Smalltalk gehabt und dann sagt er mir, er hat 2 Fische jetzt gefangen bei diesen Live-Angeln und dann denke ich, das gibt's ja gar nicht. Die sind mittlerweile so juckig, das hast du da auf Deutsch gesagt in den ersten paar Stunden gehabt, wenn du das gemacht hast. Und da hat man dann auch wieder gesehen, nur weil man diese Technik hat, heißt das noch lange nicht, dass das auf einmal rennt. Das ist so ein ganz schmaler Grat, auch was man in Videos immer so zeigt. auch so ein kleines Thema, worauf ich mal eingehen will, weil ich diese Videos jetzt mal umgestellt habe auf ganz kurze Videos bei YouTube. Weil dieser Algorithmus ist halt so, viele von euch werden sich das selber zuschreiben können, ich mir auch davon abgesehen, dass diese langatmigen Videos, wenn da nichts passiert, eigentlich die meisten nicht mehr interessiert oder die Infos, die einem wichtig sind, gar nicht so drinnen vorkommen, sondern irgendwie nur noch so, ja, wie soll man das sagen, wo halt so ein bisschen Boot gefahren wird und auf einmal ein Drill, aber ohne den eigentlichen Hintergedanken, das, was mich interessiert, warum hat er jetzt einen Fisch gefangen, wo und so weiter. Und deswegen habe ich das umgestellt, jetzt die ersten Tests, um zu probieren, ob das besser ankommt und ganz kurze, knackige Videos gemacht, maximal so 10, 15 Minuten, ohne Musik, ohne großes Drum und Dran, wirklich nur, das sind die Tipps, mach das, das und das, bam, und los geht's. Mal gucken, ob das der richtige Weg ist, damit man diesen Algorithmus eben wieder so triggert, dass der diese Videos häufiger ausspielt, weil ich ja YouTube über einen langen Zeitraum von über 3 Jahren stiefmütterlich behandelt habe. Deswegen ist es schwer, da schnell wieder Reichweite zu generieren. Sieht mittlerweile schon besser aus, hatten etwas über 100.000 Aufrufe im letzten Monat, also Juni, Mai, so, Entschuldigung, bisschen. Gerade aktuell im Juni, wo ich es aufnehme, Ende Juni. Und von daher, da bin ich erstmal sehr zufrieden. Das fängt an zu laufen. Gerade diese kurzen Reels, wo man den Leuten erklärt, was man warum in welcher Situation macht. Und dann abschließend möchte ich euch noch eine Neuerung sagen, die ich hoffe schon online habe oder die online kommt zum Ende des Monats. Und das sind in der Angelwetter-App die Pegelstände. Und da freue ich mich drauf, weil das ein langer Prozess war und wir fangen an mit den aktuellen Pegelständen in Deutschland. Da wird es dann verschiedene Button geben. Einmal über die Regenradar bzw. Google Maps Karte werden euch dann alle Messstationen angezeigt. Wir sind da aktuell bei 2.900 Messstationen über Deutschland verteilt, also ganz viele Flüsse vom Forellenbach bis hin zum großen Industriestrom. Dass ihr in den jeweiligen Revieren, wo ihr unterwegs seid, euch die Messstation anzeigen könnt und könnt dann sofort sehen, wie, wo sich welcher Wasserstand gerade verändert, ob er sich verändert, wie er sich verändert und so weiter. Da freue ich mich drauf, es war ein langer Prozess. Das geht jetzt online, da werde ich auch nochmal separat dazu Werbung machen über meine Instagram-Kanäle und so weiter. Aber hier schon mal auf mein Podcast-Format möchte ich euch darauf hinweisen und wie immer 100% kostenlos. Also es ist Mehrwert für euch und für mich natürlich auch, sonst würde ich es nicht machen. Weil mir war das immer zuwider, wenn ich mir dann die Wasserstände raussuchen muss, weil da jedes Bundesland eine, ja, verschiedene Apps hat und so weiter. Immer ein bisschen nervig. Und das haben wir jetzt so ein bisschen gebündelt. Da freue ich mich drauf. Und Step für Step kommen dann die anderen europäischen Länder auch. Aber jetzt war erstmal die größte Schnittstelle war Deutschland. Das müssen wir ins Laufen bekommen. Deswegen hoffe ich, dass wir da Anfang Juli jetzt an den Start gehen und dass das für euch dann alle sichtbar ist. Und die anderen Länder Stück für Stück mache ich dann separat euch darauf aufmerksam, wenn das dann online gegangen ist. Ja, alles in allem kann ich erstmal Folgendes festhalten. Diese Mai-Tour bis Mitte Juni war extrem zäh. Ihr habt das gehört, ich habe teilweise 9 Tage am Stück geblinkt, wo ich noch nicht mal einen Biss hatte beim Ansitzangeln. Auf der anderen Seite hatte ich auf Ansage dann in einer relativ kurzen Zeit immer meinen Fisch beim Ansitzangeln mit Ruhr, beim aktiven Angeln, bitte, so rum. Also beim aktiven Angeln wirklich dann auf Ansage hingefahren, Würmer drauf, bumm. Das sind alles so Sachen, das macht Ballerangeln aus. Einmal dieses Wissen, dieses Verständnis und dass man dann merkt, wenn das eine nicht geht, dass man dann umschwenkt. Ihr habt natürlich nicht den Vorteil wie ich, dass ich sitzen bleiben kann beim Ansitzangeln und kann dann sagen, okay, da gehe ich eben aktiv fischen. Aber wenn ihr eben merkt, zum Beispiel kann es ja auch andersrum sein, dass dieses aktiv fischen nicht geht, weil der Fluss zum Beispiel 5 Meter steigt und es ist nur Holz unterwegs, dann geht das nicht. Ihr findet die Fische dann schlechter allein durch die vielen Schwebteilchen und so weiter und so fort. Dann braucht ihr eben nicht mit der Live-Technik umherzufahren, dann braucht ihr andere Herangehensweisen. Und das ist das, was mir immer wieder bei den meisten auffällt, dass dieses Verständnis, warum ich was, wann mache und wie, fehlt. ist nachvollziehbar. Warum? Weil die meisten eben nicht diesen Vorteil haben, wie ich, so viel Zeit am Wasser verbringen zu können. Und genau deswegen macht man ja auch dieses Coaching, um jeden, der das lernen möchte, da fit zu machen und damit er seine Zeit optimaler nutzen kann. Die ersten Kunden sind jetzt da. Erstmal vielen Dank da für eures Vertrauen, für die, ja, ich sag mal, Interesse daran. Ich hatte jetzt auch viel Austausch über meine sozialen Medien da mit vielen Interessierten. Und für all diejenigen, die sich da mehr ja interessieren, checkt einfach ballercoaching.de, dann habt ihr dort verschiedene Reiter, da könnt ihr auswählen, wie euer Wissensstand ist, welches Gewässer, worum wir da reden und so weiter. Und dann habt jeder von euch die Möglichkeit, ein kostenloses Erstgespräch, wo dann alles geklärt wird, wie lange arbeiten wir zusammen, arbeiten wir überhaupt zusammen. Ich habe jetzt auch einen Kunden konkret gehabt, der übertrieben gesagt einen riesen Stausee hatte, wo die Bootsnutzung verboten ist, das verboten, das verboten. Da sage ich, da kann ich dir nicht helfen, das ist unmöglich. Aber im Umkehrschluss gibt es ganz viele, die eben das, was ich euch gerade so versucht habe, alles näher zu bringen, wirklich komprimiert lernen wollen und jemanden an der Hand haben wollen, wo ich eben durch Zoom-Calls und so weiter persönlich mit denen in Kontakt stehe, der mir dann sagt, mach dies, mach das, mach jenes. Alles in allem würde ich sagen, wir hatten noch zwei Themen auf dem Blog hier für weitere Folgen für den Ballerflüster-Podcast. Deswegen würde ich sagen, die hören wir uns dann, wenn ich die fertig aufgenommen habe. In dem Sinne wünsche ich euch viel Petri Heil draußen am Wasser. Euch alles Gute, euer Benni. Ciao.